Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wortschritte. Wir gehen heute eine schnelle Runde mit
Oliver Kelch.
Oliver Kelch ist katholisch, arbeitet für das Domradio und ist Podcaster. Darüber reden wir jetzt. Los geht's!
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Wir waren mit den Wortschritten schon im Ruhrstadion, jetzt zuletzt auf Schalke, auf mehreren Friedhöfen, auf Halden und jetzt zum ersten Mal auf einem Golfplatz. Olli, wie kommen wir zu dieser Ehre? Warum auf einem Golfplatz?
Ich hätte schon fast gesagt, wie die Jungfrau zum Kinde mit 51 Jahren zum Golfspielen gekommen. Ich produziere ja so wie du auch Podcasts unter anderem und auch für City Fitness in Recklinghausen, Fitnessstudio. Und da wurde ich gefragt, hör mal, hättest du nicht mal Bock, neben Training, was du bei uns machst, auch Golf zu spielen? Ja, und dann habe ich eine Schnupperkursrunde mitgemacht und war sofort Feuer und Flamme. Ja, Platzreife gemacht und jetzt bin ich sehr, sehr oft hier. Und als man mich dann gefragt hat, wo möchtet ihr denn gerne diesen Podcast aufnehmen mit dir, dachte ich mir, so ein Golfplatz, das wäre ganz nett.
Ja, guck mal, da ist dieser Rasenmäher, von dem ich gerade schon vor. Da, wir haben schon wieder einen Rasenmäher auf unserem Podcast.
Es ist ja aber wichtig, also das ist jetzt das Grün, da muss das Gras ja wirklich sehr, 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 sehr kurz geschnitten sein. Also der ist verträglich. Also ja. Gibt wahrscheinlich auch keine Uhrzeit, wo wir den nicht treffen würden.
Wahrscheinlich. Grün heißt, dort wird eingelocht.
Genau, grün ist das Ziel, mehr oder weniger, ja. Der Zielbereich.
Man sagt ja einfach, dass es so ein Altherrensport ist, oder?
Ja, das sagt man tatsächlich. Aber ich wurde schon mal gefragt, als ich in der Ausbildung war und auch noch mal 10 Jahre danach, so mit 30, war mein damaliger Chef, der war auch wirklich leidenschaftlicher Golfspieler. Ich habe dann auch mal versucht, Golf zu spielen. Ich bin dann bei Minigolf geblieben. Das hat alles nicht funktioniert. Aber wahrscheinlich ist das so. Mit 50 fängt man dann doch mal an, sich Gedanken zu machen. Und Golf ist ja wirklich ein gesunder Sport. Also machen wir uns nichts vor. Du bist viel in der frischen Luft. Du läufst bei so einer 18-Loch-Runde locker deine 18.000 bis 20.000 Schritte. Du tust wirklich was für den Kopf, weil du musst dich wirklich fokussieren, konzentrieren auf den Ball. Du tust was für die gesamte Muskulatur, egal ob Rücken, Beine, Po. Also Golf ist Sport, ist gesund.
Okay, ich sage jetzt zu dem Po, sage ich jetzt nicht.
Das passt dir jetzt so gut.
Was hast du denn für ein Handicap?
Ach, ich bin noch bei 54.
Das heißt?
Das ist das Anfangshandicap, damit startet man ja. Und du kannst es auch nur verbessern, indem du A, natürlich Learning by Doing, immer viel übst, viel spielst. Und B, du musst halt auch Turniere mitmachen.
Ja.
Und da habe ich jetzt wirklich in diesem Jahr erst mit angefangen. Ich habe erst 2 Turniere gespielt, die waren auch so mittelmäßig. Und ich muss mindestens 8 Turniere spielen. Und aus diesen 8 wird dann der neue Handicap-Index, so nennt sich das, gebildet. Also es dauert noch ein bisschen, bis ich besser werde.
Hast du denn sonst noch irgendwelche Handicaps, von denen wir wissen sollten, müssen, können?
Ein Handicap, noch welche, außer jetzt dieses Golf? Auch ab und zu tut es mir im Rücken weh, wenn du sowas meinst. Nee, aber ansonsten, ich bin leidenschaftlicher Podcaster, ich bin leidenschaftlicher Radiomensch. Das mache ich seit über 30 Jahren, seit fast 40 Jahren sogar schon. Und ich liebe die Natur.
Ja.
Ich gehe sehr, sehr gerne tatsächlich auch Gassi mit meiner kleinen Hündin, mit unserer Malea. Egal ob im Wald oder aber bei uns direkt um die Haustür. Ich wohne in der Nähe vom Festspielhaus. Auch eine traumhafte Gegend. Das ist jetzt kein Rasenmäher, das ist ein Trecker. Ja, also das ist so mein Handicap, würde ich sagen.
Um dich jetzt ein bisschen näher kennenzulernen, du hast ja schon ein bisschen was über dich und dein Privatleben auch erzählt, werde ich mal ein paar Substantive einfach mal hier reinschmeißen.
Mhm.
Und du gibst ein paar Antworten drauf, erläuterst das vielleicht so ein bisschen.
Mhm.
Familie.
Verheiratet, 2 Kinder, nächstes Jahr Silberhochzeit.
Freundschaft.
Ist für mich ganz, ganz wichtig und ich stelle immer wieder fest, dass auch mit Leuten, mit denen man über Jahrzehnte teilweise nichts zu tun hatte, wenn man die wieder trifft, sind diese Freundschaften noch da.
Sehnsuchtsort?
Malediven.
Bist du Taucher?
Nee, gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, bevor die untergehen, aufgrund des Klimawandels, die muss man noch mal sehen. Und das, was ich so gesehen und gehört habe, das muss einfach traumhaft schön sein. Und ich glaube, ich würde es auch sehr genießen, einfach mal 14 Tage kein Handy in der Nähe zu haben, keinen Laptop in der Nähe zu haben. Ich glaube, die Internetverbindung auf den Malediven ist auch nicht das Beste.
Fast so wie am Golfplatz.
Fast so wie hier. Einfach mal 2 Wochen abschalten und genießen.
Essen.
Tue ich viel zu gerne, viel zu fettig. Bin jetzt auch bei einer Ernährungsberatung und versuche meine Ernährung tatsächlich umzustellen.
Hobbys außer Golf?
Radio, Fahrradfahren.
Fahrradfahren?
Und Serien. Wir sind Serienjunkies.
Netflix oder?
Eigentlich alles. Also ich gönne mir tatsächlich irgendwie den Luxus, fast alle Streaming-Anbieter zu haben und kann an für sich Apple sehr, sehr gut empfehlen, weil die haben wirklich hochwertige, anspruchsvolle Folgen, Serien. Und da kannst du auch sicher sein, dass so eine Serie nicht nach einer Staffel abgeschafft wird, so wie es bei Netflix häufig der Fall ist.
Glauben.
Ist für mich vor 30 Jahren noch nicht so wichtig gewesen. Klar, ich habe Kommunion gehabt und Firmung, aber habe mit Glauben nicht so viel am Hut gehabt. Bin dadurch durch den Pfarrer, den wir damals bei uns in der Gemeinde hatten, reingerutscht in den Glauben. Und dann irgendwann kam auch der Schalter vor 10 Jahren. Ich glaube, ich studiere noch Theologie.
Ja. Jetzt sind wir eigentlich beim Hauptpunkt. Domradio.
Ja, Domradio. Bin ich jetzt in diesem Jahr seit 8 Jahren. War bis vor einem Monat dort freiberuflich tätig. Und bin da auch hingekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe ja schon gesagt, ich mache wahnsinnig gerne Radio. Und habe mich immer gefragt, Menschenskind, nee, das kann doch nicht nur ein Hobby bleiben. Irgendwann musst du doch auch mal ein bisschen Geld damit verdienen können. Und habe dann beim Domradio angerufen und habe denen so ein bisschen meine Vita erklärt am Telefon. Und daraufhin hieß es sofort, Herr Kelch, Sie wollen wir mal kennenlernen. Kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich am nächsten Tag direkt hin. Ja, und 2 Tage später hieß es, Sie können mal die ersten Beiträge liefern. Und dann kam ich so rein, also Beiträge liefern, dann habe ich mich um Social Media gekümmert, um die Online-Redaktion. Ich war Redakteur vom Dienst vor Ort, dann bin ich in die Moderation reingekommen. Ja, und jetzt seit einem Monat bin ich tatsächlich festangestellt.
Ja. Wie oft bist du auf Sendung?
Auf Sendung war ich, bis ich festangestellt war, fast wöchentlich, regelmäßig. Jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich eher in dem Online- und Social Media-Bereich aktiv bin und im Podcast-Bereich bin ich weniger live on air. Aber man kann mich wöchentlich im Podcast hören, beim Domradio Sonntagslicht.
Okay. Arbeiten bei euch nur Katholiken oder sind auch Menschen anderer Konfessionen am Start?
Ja, wir haben natürlich Katholiken, klar, wir haben aber auch Evangelen. Und wir haben sogar, zwei Muslime, die sich zum Beispiel bei uns im Bereich um Technik kümmern. Also man muss jetzt nicht unbedingt den Katholikenstempel auf der Stirn haben.
Ja, weil das war früher ja manchmal so, gerade so auch in Kitas und sonstigen Einrichtungen, dass du schon den katholischen Glauben haben musstest. Ja, ne?
Aber das ist in Köln, ich weiß nicht, ob das damals auch so war beim Erzbistum Köln im Domradio, aber das ist nicht mehr so. Also da kommt es auch auf, ich denke mal, auf, also die Geschäftsführung entscheidet auf Know-how, aber auch auf, wie ist der Typ denn so? Ist der locker drauf? Ist der gut oder so? Das, denke ich mal, spielt da auch eine Rolle.
Was unterscheidet das Domradio von anderen Radiosendern?
Also was die Musikfarbe angeht, unterscheiden wir uns gar nicht von anderen Radiosendern. Also wenn man jetzt die Big Player nennt. Wir gucken aber eher wirklich in die christliche Kirche, in die Interreligiosität. Das ist so unser Fokus, wo wir unseren Fokus sehen, wo wir die Berichte zu bringen. Also wir haben ganz normale Interviews, wir haben die, du wirst die Begriffe kennen, Mod O, also Moderation mit O-Tönen, Beiträge mit O-Tönen. Da kommen natürlich dann klerikale Personen vor. Wir hatten erst letzte Woche den Bischof aus Tokio bei uns zu Gast. Mit dem wird dann gesprochen. Aber musikalisch unterscheiden wir uns von anderen Radiosendern nicht. Und wir haben auch ganz normale Weltnachrichten, wie jeder andere Sender auch.
Also ich war auch wirklich erstaunt, wie bunt und vielfältig die Musik und modern sie ist.
Ja, also
Ich hab irgendwie immer so was Sakrales jetzt erwartet beim Domradio.
Das sagen auch viele tatsächlich. Die gehen hin und sagen, ja, euch kann man ja nicht hören. Da hört man wahrscheinlich das Gotteslob von vorne bis hinten. Und das ist definitiv nicht so. Ja. Also man hört die Gottesdienste. Wir übertragen am Sonntag auch im Radio um 10 Uhr die Gottesdienst Pontifikalamt Eucharistiefeier aus dem Kölner Dom. Das ist aber auch das Einzige, was wir im Radioprogramm an Gottesdiensten übertragen. Und Hochfeste, Pfingsten, Ostern etc. Ansonsten streamen wir alle Gottesdienste, die kann man sich dann bei YouTube anschauen, Bibel-TV oder Streaming-Anbieter YesFlix, den gibt es jetzt, glaube ich, auch seit neuestem. Aber ansonsten wirklich eine bunte, schöne Musikmischung.
Ja. Sendet ihr landes- oder bundesweit?
Wir senden leider nur noch über Web-TV, über Internetradio und über UKW kann man uns im Kölner Raum empfangen. So ab Leverkusen geht's los bis runter nach Bonn. Wir haben leider keine DAB-Plus-Frequenz mehr. Wir hoffen alle, dass die mal wiederkommt. Aber wir mussten die leider an den großen Nachbarn abgeben in Köln. Der hatte uns die geborgt und dann brauchten die irgendwann wieder.
Wenn ich jetzt mal dein Radio im Auto anschalten würde, was höre ich da für einen Sender?
Mein Auto, Radio?
Ja, natürlich.
Was habe ich denn gerade drin? NRW 1 tatsächlich.
Ah, okay.
Um über den Tellerrand zu gucken. Und ich bin auch wirklich so, auch im Radio, im Auto bin ich ein Zepper. Also wenn mir eine Musik nicht gefällt, bin ich auch ganz schnell weg. Also ich glaube, auf einer Strecke von 500 Kilometern wechsle ich, glaube ich, 20 Mal den Radiosender. Oh, und wenn ich da gar nichts finde, dann starte ich Spotify oder irgendwie was anderes und höre meine Lieblingsmusik.
Woher kommt deine Leidenschaft fürs Radio?
Das kann ich dir gar nicht mal sagen. Die ist da, ich weiß es nicht wie. Also ich kann mich nur daran erinnern, es war damals schon so, ich habe wahnsinnig gerne Dieter Thomas Heck geguckt und Ilja Richter, Hitparade Disco, die Älteren werden sich erinnern. Und es gab dann den Sonntagabend, da mussten meine Eltern also mindestens einmal im Monat bei mir ins Zimmer kommen.
Ja.
Und ich habe die dann da hingesetzt und dann habe ich den Schallplattenspieler bedient und habe die Musik angesagt. Und das fanden meine Eltern damals immer schon ziemlich nervig, glaube ich, weil sie mussten dann manchmal auf den Anfang vom Tatort verzichten, aber da musste man halt durch. Und ich habe wahnsinnig gerne auch schon in der Schule immer auf der Bühne gestanden. Also wenn mich irgendwie in der Runde gefragt wurde, wer möchte denn das Jesuskind spielen, nicht das Jesuskind, wer möchte denn Josef spielen? Meine Hand war fast immer offen, oben. Und wenn es darum ging, in der Kirche hinterher, fünfte, sechste Klasse, ich war auf der Maristenschule, wer will denn den Lektor machen? Wer möchte denn was lesen? Ich war immer der Erste.
Bist du im Studio Selbstfahrer oder hast du noch einen Techniker dabei? Selbstfahrer heißt, dass du alles selbst schaltest, ja. Also Jingles, Musik einspielst.
Sind wir tatsächlich noch. Also wir sind da nicht fremdgesteuert. Das Einzige, was im Domradio fremdgesteuert ist, ist die Musik selber. Die wird uns vorgegeben. Da dürfen wir auch eigentlich nicht dran. Es sei denn, es ist ein Samstag. Samstag haben wir bei uns im Domradio diese Wunschsendung. Und wenn natürlich jetzt ein Todesfall zum Beispiel passiert. Also du kannst jetzt nicht über irgendwen berichten, der gestorben ist und danach dann einen Powersong spielen, der ja. dir sagt, es ist alles toll. Das geht nicht. Da darfst du einschreiten. Aber ansonsten sind wir tatsächlich Selbstfahrer.
Du machst jetzt Radio. Bist du denn auch in deiner Gemeinde aktiv? In Recklinghausen, ne?
In Recklinghausen, genau. Also ich gehöre zur Gemeinde St. Peter. Mein Kirchort selber ist St. Markus. Da bin ich momentan so ein bisschen auf Sparflamme. Das hängt mit meiner Ausbildung noch zusammen. Ich mache ja parallel noch eine Ausbildung zum Diakon. Aber in meiner Gemeinde bin ich Lektor, Kommunionhelfer, Messdiener. Ja, so die drei Dinge. Und der Mann, wenn es fahrfest ist, der im Bierwagen steht.
Das ist ganz wichtig.
Das ist wichtig, ja, ja.
Also bist du ehrenamtlich tätig für ja. die Gemeinde? Wie viele Ehrenamtliche habt ihr so?
Es werden immer weniger. Also kann ich jetzt gar nicht mal so einschätzen. Ich würde mal so sagen, 20 Feste ja. bei uns in der Gemeinde St. Markus jetzt.
Ja.
Auf die anderen habe ich jetzt keinen Einblick. Messdiener sind es, glaube ich, nur noch irgendwie 6 oder 7. Also ja. nicht mehr so viele. Lektoren, Kommunionhelfer auch nicht mehr wirklich viele. Aber so im Grunde sind noch so gut 20 Leute da, die sich halt dann auch um Osterfeuer kümmern, das Holz aufschichten und so weiter.
Warum engagierst du dich denn in der Gemeinde? Was also, ist deine Motivation?
Die Motivation ist tatsächlich mein Glaube. Die Motivation ist, dass es immer noch eine gute Botschaft gibt von der Kirche, bei allem Schlechten, was man ja auch so in den Medien mitbekommt und auch weiß. Und dieser Zusammenhalt. Dass man also wirklich auch darauf bauen kann, wenn man ein Problem hat, die Leute, die hören einem zu, die Leute unterstützen dich, die Leute helfen dir. Es ist einfach, wie wir am Anfang auch schon hatten, es ist eine tolle Freundschaft, finde ich. Und zur Kirche gekommen bin ich tatsächlich damals durch Peter Lenfers, unseren Pfarrer in St. Markus. Der hat mitgekriegt, Olli Kelch hat irgendwas mit Internet zu tun. Damals kannte das ja kaum einer. Das war sehr, sehr neu. Und rief mich an, ob ich eine Internetseite für St. Markus programmieren könnte. Ja, und damit fing es an. Das war dann so der kleine Finger. Mhm. Und dann kam die Küsterin um die Ecke. Ja, du warst doch mal auf der Maristen. Könntest du nicht vielleicht ab und zu mal Messdiener machen? Dann kam das, dann kam Lektor, dann Kommunionhelfer. Ja, wie das so ist. Also erst der kleine Finger, dann die ganze Hand.
Aber du hast es nicht bereut?
Ich habe es nie bereut, nein.
Gab es denn schon mal einen Moment, wo du gedacht hast, ich trete aus der katholischen Kirche aus?
Nein, nein. Den gab es tatsächlich nie, nein.
Du hast das gerade schon auch so ein bisschen gesagt, es nimmt immer ab, was Ehrenamtliche angeht. Wir wissen, dass die Austrittszahlen immer höher werden, bei euch und aber auch bei uns. Kannst du dir vorstellen, wenn beide christlichen Kirchen weiter so dramatisch schrumpfen, dass es irgendwann wieder einen Zusammenschluss geben wird?
Puh, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich nicht. Weil parallel, also wir gucken jetzt ja nur auf Deutschland, da sind die Zahlen ja wirklich sehr, sehr stark rückläufig. Aber guckst du dir die Welt an, auf der anderen Seite des Planeten, da steigen die Katholikenzahlen dramatisch.
In Südamerika.
Südamerika, in China selbst, in Asien, im asiatischen Raum gehen die Zahlen rauf. Also ich glaube nicht, dass es so kommen wird, dass zum Beispiel katholisch und evangelisch eine Gemeinde wird oder eine Gemeinschaft wird, keine Ahnung, wie sie dann heißen wird. Glaube ich nicht, nein.
Ja, wenn, müsste sich auch eine Menge tun.
Ja. Also da glaube ich schon eher, dass ich das auch noch erleben werde, dass Frauen zum Diakonen geweiht werden, also Diakonen in der katholischen Kirche es geben wird. Und ich glaube auch, dass es irgendwann so weit sein wird, dass ein Diakon, der zum Beispiel die Eucharistie nicht feiern darf, die machen wird.
Okay.
Das glaube ich schon.
Wenn Papst Franziskus dir den Auftrag erteilen würde, die katholische Kirche zu reformieren, was würdest du als erstes verändern?
Die Frauen zur Weihe zu lassen. Mhm. Würde ich sofort machen. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Das würde ich sofort unterschreiben.
Also unterstützt du Maria 2.0?
Ja, definitiv. Ich verstehe nicht. Und ich glaube auch, dass Franziskus, glaube ich, gar nicht das Problem ist. Ich kann ja nicht in seinen Kopf reingucken. Aber ich glaube, Franziskus unterstützt auch diese Idee, dass Frauen zu Diakoninnen geweiht werden. Ich glaube eher, dass alle die, die da drumherum sind, um ihn, auf ihn einreden und das nicht wollen.
Ja.
Und er einfach auch, glaube ich, die Kraft nicht mehr hat, das durchzusetzen.
Darfst du denn beim Domradio solche Gedanken äußern?
Ja.
Macht ihr das auch?
Das machen wir auch. Ja, ja, das machen wir auch. Also wir kennen ja alle die Situation, die es da gibt mit Kardinal Wölki. Da sagt man ja auch, er ist dafür verantwortlich, dass massenweise die Kirchen Menschen aus der Kirche austreten. Also unser Chefredakteur zum Beispiel, der Ingo Brüggen-Jürgen, der kritisiert ganz offen das Verhalten.
Ja.
Von Kardinal Wölki. Der hat da überhaupt keine Probleme mit. Und ich war auch bei der Bischofsvollversammlung letztes Jahr im Herbst in Wiesbaden mit dabei und habe mich in so Hintergrundgesprächen, du weißt, was das ist, da sitzen dann Journalisten dann mit, in dem Fall dann den Kardinälen und Bischöfen zusammen, unterhalten sich, die Mikrofone sind nicht dabei. Also da habe ich schon von dem einen oder anderen gehört, dass man das sehr, sehr gerne umsetzen würde, wenn das Go kommen würde aus Rom.
Dann hoffen wir beide doch mal, dass es mal passiert.
Ich bete förmlich täglich darum.
Ja. Jahrelang, wenn von sexuellen Missbräuchen die Rede war, hat man, ich sag mal so, instinktiv an die katholische Kirche gedacht.
Hm.
Jetzt haben wir aber mal diese Forum-Studie bekommen. Und jetzt ist allen klar, na, wir Protestanten sind auch nicht besser. Wir haben auch unsere Probleme mit systematischem Missbrauch.
Nicht nur evangelisch, nicht nur katholisch, also das ist, glaube ich, auch in jedem Sportverein ein Thema.
Ja.
Darüber wird nur nicht gesprochen, weil es ja so, wir müssen mal eben über eine Pfütze steigen hier.
Ja, also, hier ist ziemlich schlammig.
Ja.
Ansonsten ist das Wetter heute sehr schön, ne? Da haben wir wirklich Gott Glück gehabt.
Gottlob,
ja.
Gottlob. Es ist ja nun mal so, also wenn du von Missbrauch redest, sexueller Gewalt, dann heißt es ja immer, und das ist ja auch richtig, also es darf es nicht geben, Punkt. Aber schon gar nicht in der Kirche. Weil die Kirche hat halt diesen Vorschuss, das kann doch nicht sein, dass ein Pfarrer oder dass eine Nonne sich an einem Kind vergreift. Ich möchte aber nicht wissen, wie oft das in Turnhallen vorkommt, dass der Lehrer durchs Schlüsselloch guckt, wenn die Mädels sich ausziehen, umziehen. Mhm. Möchte ich nicht wissen.
Ja, aber du sagst es, wir kommen ja von einer anderen Höhe. Ne? Das
genau.
Heißt also, ja, wir sind moralisch anders aufgestellt. Das,
richtig.
Ne, wir predigen halt Liebe, Nächstenliebe.
Genau.
Was hast du denn gedacht, als die Forum-Studie rauskam?
Das, was du gerade gesagt hast, die sind auch nicht besser. Und habe wieder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, habe mir wieder gedacht, jetzt geht das Ganze schon wieder los. Bei den Katholiken ging das ja los, 2010, glaube ich.
Ja.
Da fing das so an. Und es wurde ja nur über die Katholiken geredet. Und wir haben immer gesagt, die Evangelien werden das Problem sicherlich auch haben. Die haben vielleicht nicht so viel mit Messdienern zu tun oder so, weil es die halt nicht gibt.
Ja.
Aber die haben trotzdem ihre Jugendarbeit. Die haben trotzdem ihre Ausflüge. Die haben trotzdem ihre Konfirmation. Aber mal gucken, was kommt. Ja, und dann kam die Studie raus und letztendlich war es genauso.
Ja.
Und dann die Dunkelziffer ist ja auch sehr hoch.
Was im Zuge der Studie auch so ein bisschen anklang, und was wir auch in vielen Gesprächen eben dann halt auch diskutiert haben, ist, ihr seid in der Aufarbeitung dieser ganzen Missbrauchsskandale weiter als wir. Wir fangen gerade erst an, ihr seid schon weiter. Was ist bei euch in dieser ganzen Zeit geschehen?
Es wurden wahnsinnig viele Gremien entwickelt. Also ich kann es jetzt nur aus dem Bistum Münster sagen, weil das meine Heimat ist, Bistum Münster. Es wurden sofort Gremien gebildet, es wurden Personen ausgewählt, es wurden externe Berater dazu geholt. Es wurde viel auch mit Psychologen, mit Psychiatern zusammengearbeitet, um das Ganze aufzuarbeiten. Und es wurden auch Zahlen offengelegt. Und es wurden auch Stellen eingerichtet, wo man sich anonym hinwenden kann mit den Leuten konnte man dann sprechen. Und man hat auch die Möglichkeit geschaffen, noch Leute, wo es vor 50, 60, 70, 100 Jahren gewesen ist, noch nachzumelden. Also das wäre vielleicht so ein, aber das wird ihr Evangelien auch machen, bin ich von überzeugt.
Gehe ich davon aus.
Dass das auf jeden Fall, das war, glaube ich, einer der wichtigen, richtigen Wege, dass man also wusste, man kann sich auch anonym an eine Stelle wenden, um dort dann die Aufarbeitung voranzutreiben.
Glaubst du, dass das Vertrauen in die christlichen Kirchen je wieder hergestellt werden kann?
Ach, das ist schwierig. Also wir sehen es ja auch anhand der Erstkommunionzahlen. Die gehen ja auch drastisch runter. Es werden immer weniger Kinder getauft. Das habe ich damals schon mitbekommen, als ich noch in Herten war, dass also die Anmeldezahlen für Taufen weniger wurden, die Anmeldezahlen für die Erstkommunion. Ich glaube, es muss eine Menge passieren, um einfach Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Und dafür ist erstmal wichtig, dass nicht wieder irgendeine Studie rauskommt, die wieder sagt, ach guck mal, wir haben noch mal 100.000 Fälle gefunden. Da muss irgendwann mal Ruhe reinkommen, aber nicht insofern Ruhe reinkommen, dass man hingeht und sagt, wir kehren jetzt alles unter den Teppich, sondern dass wirklich gesagt werden muss, also das müssen jetzt die endgültigen Zahlen sein, die sind schon schlimm genug, wird man wahrscheinlich nicht beweisen können. Wichtig ist, glaube ich, Vertrauen kriegst du nur, indem du mit den Leuten redest, und Vertrauen vor allen Dingen bei Jugendlichen kriegst du, indem du mit der Jugendarbeit voranmachst. Ja. Dass du viele neue, moderne Konzepte entwickelst und dich nicht immer so in diesen Kreise bewegst, den es schon seit 150, 200, seit 2000 Jahren gibt.
Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir ein Hort der Sicherheit sind, dass wir ein Hort der Aufmerksamkeit sind, also dass man wirklich mit diesen Problemen halt sofort öffentlich geht, also auch intern richtig dagegen vorgeht, wenn Verdachtsfälle auftauchen. Und daran müssen wir arbeiten, dass eben halt da kein Millimeter Raum mehr dafür ist.
Genau.
Dass diese Leute halt irgendwie ihr Unwesen treiben können.
Genau.
Olli, jetzt haben wir wirklich ein hartes Thema, also kurz vor Schluss noch wieder geschoben. Aber man kommt ja immer wieder drauf zurück.
Das ist Realität. Also die zu verschweigen, wäre grundlegend falsch.
Ja. Was wünschst du dir, abschließende Frage, was wünschst du dir für die Zukunft unserer christlichen Kirchen?
Mehr Toleranz, mehr neue, frische Ideen und vor allen Dingen auch wieder die ein oder andere volle Kirche.
Ja.
Weil es ist traurig, dass nach und nach mehr Kirchen geschlossen werden, entweiht werden, abgerissen werden, schlimmstenfalls. Wenn man wenigstens mit den Gebäuden dann noch was nachhaltig Gutes macht, dann ist das noch okay. Aber ich wünsche mir wirklich genau das. Also mehr Freude, mehr volle Kirchen und dass die Menschen an die frohe Botschaft glauben, die es definitiv gibt.
Und für dich ganz privat?
Für mich ganz privat, wenn ich jetzt wieder am Golfplatz vorbeikomme, besser das Handicap.
Wow, jetzt haben wir mal einen richtig schönen Bogen geschlagen.
Ah,
vor allen Dingen, wir sind tatsächlich
einmal rum.
Einmal rum. Wir sind tatsächlich wieder am Ausgangspunkt und sehen hier wirklich, wie die Menschen gerade mal so richtig über den Golfplatz gehen.
Aber die sind besser als ich. Die spielen schon länger. Hättest du denn mal Lust auf Golf?
Nein.
Oh, schade. Ich dachte, ich hätte ein Opfer.
Nein, das tut mir echt leid. Olli, ganz herzlichen Dank. Ja. Es hat wirklich sehr viel Freude gemacht. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Menge über das Domradio kennengelernt.
Ja, das muss ich dann mal den Kollegen sagen, dass also wir viel Werbung gemacht haben.
Ja, finde ich schon. Ne? Schön. Ich wünsche dir alles Gute. Mögen sich deine Wünsche mal erfüllen, dass die Kirchen wieder voll werden. Wird schwierig.
Wird schwierig, aber haben wir eine Aufgabe.
Genau. Vielen Dank.
Gerne.